Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 404.
Deutschlandradio Kultur. Feature.
Ich bin gerne an Bahnhöfen, am liebsten am Ostbahnhof in Berlin.
Was mich immer an Bahnhöfen ein bisschen erschreckt, ist die Eile der Menschen.
Ich hasse Bahnhöfe. Ich finde Bahnhöfe ganz grauenvoll.
Vom Ankommen, vom Abfahren und vom Warten. Ein Feature von Peter Schanz.
Meine Damen und Herren, auf Gleis 5 fährt ein Regionalexpress von Elsterwerda nach Stralsund über Eberswalder Hauptbahnhof. An der Mitte, Hasemann. Meine Damen und Herren, da am 12.34 der nächste Halt ist der Zug des Berlin-Gesundbrunnen. Bitte Vorsicht bei der Einfahrt.
Es gibt kleine Bahnhöfe und es gibt große Bahnhöfe. Es gibt Bahnhöfe, die groß waren, weil sie an Verkehrsknoten lagen, die heute keine mehr sind. Sie stehen jetzt verloren in der Landschaft, viel zu groß für die kleinen Städtchen neben ihnen. Es gibt Bahnhöfe, die erst noch gebaut werden sollen, und es gibt Bahnhöfe, die keine mehr sein dürfen. Da mag manchmal noch ein Zug vorbeikommen, aber halten darf er schon lange nicht mehr.
Ich bin gerne auf Bahnhöfen, weil einfach zu allen Tageszeiten viel Bewegung ist und auch so ein Treffpunkt für Menschen ist, also verschiedene Generationen, Menschen, die das erste Mal ankommen, Menschen, die nur schnell durch den Bahnhof laufen, um jemanden zu treffen, dann habe ich so ein Gefühl, mittendrin zu sein.
Was ich angenehm finde an Bahnhöfen ist, wenn man abgeholt wird. Und ich finde, dann hat man wieder die Freude des Wiedersehens und es ist herrlich, wenn man so aus der Masse heraus erkannt wird und jemand einfach sich lächelnd, nicht direkt auf mich stürzt, aber zumindest sich freut, also dass man ankommt. Und das Wegfahren finde ich auch spannend, weil letztendlich so eine Fahrt ins Ungewisse ist, also dass man irgendwie in die Wildnis hinausgeht.
Ich komme lieber an. Auf jeden Fall. Also losfahren ist immer mit so einem Stress verbunden. Am liebsten hole ich eigentlich Leute ab, so wie heute. Also die selber ankommen und Stress hatten und ich komme da so angeschneit und hole die dann ab und bringe die hin, wo sie hinwollen.
Wenn ich jemanden abhole, dann freue ich mich auf die Zeit mit dem Menschen, mit dem ich sie dann verbringen darf. Und wenn ich ihn wieder wegbringe, dann bin ich zwar ein bisschen traurig, aber ich freue mich auch, dass ich dann wieder in meinen eigenen vier Wänden alleine sein darf.
Jede Zeit hat was für sich. Und wenn man warten muss, kann man sie auch gut nutzen. Also meine Großmutter hat mir gesagt, morgens, wenn du aufstehen musst, steh mit einem Lächeln auf, du musst sowieso aufstehen. Und das ist eine, glaube ich, gute Sache, auch um über den Tag zu kommen. Und wenn es eben mal dicke kommt, dass man halt einfach sagt, okay, dann lächle lieber als zu meckern, kriegt man noch weniger Falten. Jetzt lassen wir es mal. Aber ja, das ist so eher meine Sichtweise. Zeit nutzen zum Nichtstun. Es gibt so einen schönen Satz von Konfuzius, das muss ich Ihnen sagen. Es ist nie zu spät, nichts zu tun.
Wenn man dann ein gutes Buch hat wie Momo zum Beispiel, dann ist das keine verlorene Zeit. Aber ich komme aus Kassel und Kassel hat den sogenannten Bahnhof der Winde. Und dort ist es so affenkalt, hier geht es ja noch, hier sind ja noch Wände drumherum und Fenster und da ist es nicht so schwierig. Also hier kann ich schon warten, auch wenn es jetzt wieder kälter geworden ist.
Ankommen in angenehmer Postkartenlandschaft. Hier liegt ein Restbahnhof in großer Verlorenheit und schneidet den Ort von seinem Schönsten ab, vom Seeufer. Kaum einer beginnt hier seine Reise, kaum einer beendet hier seine Reise. Die wenigen Aussteiger steigen um. Das Hauptgebäude liegt zwischen den Gleisen und brach. Ein menschenleerer Raum voller Baumarktgartenmöbel ist als Wartesaal ausgewiesen. Auf anderen Türschildern steht Leerstand. Die Fenster sind blind, es stinkt nach Urin. Zwischen 5 vor und 7 nach voll kommen aus allen Richtungen 4, 5 Züge und tauschen Reisende aus. Es wird von Wismar nach Schwerin gefahren, weiter nach Berlin, von Rostock nach Hamburg. Ein einziger Intercity pro Tag ist geblieben. Dresden, Warnemünde. und jede Stunde schleicht ein kleiner roter Triebwagen von Lübeck nach Polen vorbei. Danach tut der Bahnhof über eine Dreiviertelstunde lang wieder so, als sei er Friedhof, einschließlich der Tauben und des die Pappeln aufmischenden Windes.
Früher war hier wirklich viel mehr los, wo auch viel mehr Leute auch noch Bahn gefahren sind, weil das dann auch noch relativ noch bezahlbar war. Ja, und die auch viele Leute noch Arbeit hatten hier auch, ne? In Schwerin und Umgebung. Ja, das hat alles abgeflaut und deswegen ist das hier so leer. Da lohnt sich das nicht mehr, hier noch zu investieren für die paar Leute.
Meine Damen und Herren, willkommen in Bad Klein.
Also ja, Bad Klein hat seine Bedeutung, die strategische Lage, damals ausgenutzt und gesagt, ja, wir nehmen den Bahnhof. Die Nachbargemeinde Hohenviecheln wollte ihn nicht. Und dadurch, dass wir eben so wunderbar am Knotenpunkt liegen zwischen Grevesmühlen, Richtung Grevesmühlen-Lübeck, Berlin, Hamburg, Rostock, haben wir hier den Knotenpunkt bekommen. Und dadurch sind hier sehr viele am Strang auch angesiedelt. Daher Bad Klein die Bedeutung als Bahnhofsumsteigeplatz.
Ja, also der Bad Kleiner Bahnhof, der ist nicht so doll. Ich finde, der Bahnhof müsste neu gemacht werden. Es müsste mehr Hilfe da sein, wenn welche mit den Kinderwagen gehen, die Treppen hoch und runter. Ist keine Hilfe, es hilft keine. Ja, ich finde den Bahnhof, der müsste neu gemacht werden. Ich finde das alles schon alt und ja. Ne?
Ja.
Sag mal ja.
Ja.
Leider hat sich das in der Neuzeit ein bisschen zurückgeschraubt. Wir sind vom IC-Haltepunktnetz abgeschnitten. Das findet nicht mehr statt, aber der Nahverkehr in alle Richtungen ist noch wunderbar zu erreichen. Historisches Gebäude vorhanden, noch muss ich leider sagen. Es sieht so aus, als wenn wir dieses Gebäude verlieren. Es finden sich keine Mittel, um das schöne Gebäude zu erhalten. Leider, aber man muss dann Zweck und Nutzen abwägen und auch das Geld.
Folgt der große, der ganz große Bahnhof, der Hauptstadt Hauptbahnhof. In der Familie der 5.685 deutschen Bahnhöfe und Haltepunkte stellt der Berliner Hauptbahnhof innerhalb der Untergattung der Kreuzungsbahnhöfe einen Berührungsbahnhof dar, beziehungsweise eine kreuzförmige Anordnung zweier Durchgangsbahnhöfe oder, wenn man nicht nach betrieblicher, sondern nach baulicher Unterscheidung zu klassifizieren wünscht, einen zur Hälfte als Tunnelbahnhof betriebenen Turmbahnhof. Im obersten Obergeschoss verlaufen 6 Bahnsteige in Ost-West-Richtung auf einer knapp 1 Kilometer langen Brücke. Im untersten Tiefgeschoss verlaufen 8 Bahnsteige in Nord-Süd-Richtung, daneben, noch verborgen, weitere 2 in Reserve, sowie die beiden U-Bahn-Gleise. Zwischen oben und unten erstreckt sich eine gewaltige Wandelhalle über mehrere durch 53 Rolltreppen und 14 Aufzüge verbundene Geschosse. Unter einem Glasdach von der Fläche 2 Fußballfelder hält sie für die täglich etwa 300.000 Reisenden 62 Stationen des Konsums offen, darunter zu circa je einem Drittel Geschäfte für Nahrungs- und Genussmittel vom Wurststand über die Austernbar bis zur 24-Stunden-Apotheke, ein Drittel für Bekleidung, Parfümeriewaren, Mode und Modeschmuck und ein letztes Drittel steht Blumen, Zeitschriften, Souvenirhändlern, Autovermietern, Handyanbietern und anderen Dienstleistern zur Verfügung.
Ich wünsche Ihnen allen viel Kraft, den Kunden viel Freude und denen, die einkaufen, immer gute Waren. Herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf und Glückwunsch der ganzen Bundesregierung.
Also bisher am besten gefallen haben mir 2 Bahnhöfe. Das eine ist der Hauptbahnhof in Essen und der Hauptbahnhof in Berlin eben jetzt hier. Einfach nur wegen dieser ganzen Verschachtelung, die ich weiß nicht wie viele verschiedenen Ebenen, die es hier gibt. Das finde ich beeindruckend, wenn man auch alle Ebenen auf einmal sehen kann. Beispielsweise man steht an einem Punkt, sieht oben die Decke, aber sieht auch die 4, 5 verschiedenen Ebenen, auf die man laufen könnte. Oder man guckt von ganz oben runter und sieht dann unten die Gleise von den U-Bahnen oder den S-Bahnen, wie das hier ist. Es ist so jetzt nicht in Essen, aber in Essen ist es, ich glaube, ganz oben fährt die S-Bahn. Dann kommt eine Ebene, wo man was einkaufen kann. Und auf der gleichen Höhe sind nochmal ein paar Gleise, die Zuggleise. Dann geht noch eine runter zum Einkaufen. Dann noch eine und dann ist der Boden. Dann kommt man in den Untergrund. Und im Untergrund ist dann halt... sind dann eben noch 2, 3 Ebenen. Ich finde das aber faszinierend.
Was mich immer an Bahnhöfen ein bisschen erschreckt, ist die Eile der Menschen. Die rennen und sehen nur sich selbst. Also man nimmt die anderen nicht wahr, sondern einfach nur, ich will jetzt irgendwo weg oder ich will irgendwo hin. Aber so Rücksichtnahme, mir ist oft passiert, dass eben so ein Rollkoffer über die Füße fährt, weil die Leute einfach nicht wahrnehmen, dass da noch andere Menschen sind. Das ist wirklich, also und insbesondere in diesem Hauptbahnhof hier, wo die Wege sich so oft kreuzen, da passiert das eben oft, dass Menschen einander nicht wahrnehmen. Das finde ich eigentlich das Traurige an den Bahnhöfen, ja, dass man eben nicht mehr aufeinander guckt.
Ich glaube, dass dort, wo ein Bahnhof ist, die Möglichkeit besteht, dass Leute sich auseinandersetzen müssen, sich austauschen können, ein Treffpunkt ist. Also nicht umsonst. Also sind ja Städte auch oder kleine Dörfer oder also kleine Gemeinden bestrebt, irgendwie einen eigenen Bahnhof zu haben. Weil das ist irgendwie auch Anschluss an die große Welt. Ne? Es hat noch was von alter, wie nennt man das, Zugromantik.
Neuwittenbeek liegt an der Bahnstrecke von Kiel über Eckernförde nach Flensburg. Neuwittenbeek hat einen Bahnhof, eine Bahnhofstraße, eine weitere Straße, die am Bahnhof heißt, und eine Schranke. Vermutlich kommt gleich der Zug. Gehalten hat er schon 25 Jahre nicht mehr, nach über 100 Jahren Ankommen und Abfahren. Warten aber, warten kann man auch immer. Ein Personenbahnhof ist ein Baukörper an einer bestehenden, ehemaligen oder zukünftigen Schienentrasse, das zum Ein- und Ausstieg von Reisenden in die dort verkehrenden, verkehrt habenden oder eines Tages verkehren sollenden Massenverkehrsmittel vorgesehen ist oder vorgesehen war.
Wenn ich früher mit meinem Großvater verreist bin, mein Großvater hat seinen Beruf mit der Eisenbahn ausgeführt. Er war Versicherungskaufmann und fuhr in der ganzen damaligen im Deutschen Reich umher und später dann in der Bundesrepublik. Und das Schönste war, wenn ich mit ihm zusammen verreisen durfte. Und er hatte es nie eilig. Er kam immer pünktlich an. Und wenn er einstieg und er seinen letzten Fuß oben hatte, seinen zweiten, dann machte er die Tür zu und dann fuhr der Zug ab. Und das war für mich wunderschön.
Schaffen Sie das auch heute?
Nein, ich bin meistens ein bisschen früher da. Obwohl die Züge ja immer Verspätung haben.
Ein Feature von Peter Schanz. Produktion Deutschlandradio Kultur 2012.
Deutschlandfunk, Gesichter Europas. Wer in Bern, der Hauptstadt der Deutschschweiz, ins Auto steigt, wer sich aufmacht Richtung Süden, die Alpen hinter sich lässt, der wird eine andere Welt vorfinden. Das Tessin in der italienischen Schweiz mit seiner Seenlandschaft, seinen Palmen, seinen mondänen Villen ist für die meisten Deutschschweizer ein liebliches Urlaubsparadies. Doch es gibt noch ein anderes, ein verborgenes Tessin. Ein hartes, voller Entbehrungen und Armut, von der Landwirtschaft geprägt. In einer Zeit, die auf den Bauernhöfen keine Kindheit zuließ. Noch bis in die 1970er Jahre hinein mussten die sogenannten Verdienkinder schuften. Hunderttausende waren es, die auf Druck der Behörden ihre leiblichen Familien verlassen mussten, um fernab der Heimat schwer zu arbeiten.
Also wenn mal heftige Regenfälle sind oder ein Erdrutsch ist, dann sind wir ja abgeschnitten. Also hier im Dorf hat jeder eigentlich im Keller genügend Vorräte, damit er nicht wirklich hilflos ist. Im Winter kommt es schon vor, dass wir ein paar Tage, wo wir nicht hinunterkommen, wo wir abgeschnitten waren. Aber man gewöhnt sich dran.
Elisabeth Wenger zuckt die Schultern und fährt sich durch das lockige, halblange Haar. Sie wirkt mindestens 10 Jahre jünger, als sie mit ihren 64 Jahren ist. Sie hat sich Balagnedra, diesen abgelegenen Ort im Cento-Vallital, vor mehr als 20 Jahren ausgesucht. Sie wollte südlich der Alpen leben, aber in der Schweiz bleiben. Um nichts in der Welt würde sie Palaniedra wieder verlassen. Das Tessin ist ihre wahre Heimat, sagt die Deutschschweizerin.
Es gab hier im Dorf auch andere Deutschschweizer, die waren wirklich fremder als fremd. Aber bei mir war genau das Gegenteil. Es liegt an der Einstellung, wie man hierher kommt. Da wird nicht so eine Hektik gemacht. Aber das muss man erst begreifen. Der Tessiner mag eher etwas zurückhaltend sein oder eher abweisend, aber der Tessiner hat ein großes Herz. Und wen er mal ins Herz geschlossen hat, den liebt er und der ist dort zu Hause. Ich bin zu Hause, was ich vorher nie war.
Als Elisabeth Wenger noch ein Baby war, gab ihre Mutter sie weg.
Also geboren bin ich in Hergiswil am See. Zur Pflegefamilie bin ich gekommen, weil meine Mutter unbedingt kein uneheliches Kind wollte. Sie kommt aus einem, sagen wir mal, vornehmen Haus und das war eine Schande für sie.
Also kommt das wenige Wochen alte Mädchen zu einer kinderlosen Familie in Pfaffnau im Kanton Luzern. Die Familie bekommt Geld dafür, dass sie die kleine Elisabeth aufnimmt, für Unterkunft und Verpflegung der Verdingkinder, wie sie in den offiziellen Schriftstücken heißen. 180 Franken im Monat, fast so viel wie ein ungelernter Arbeiter damals verdiente. Doch Elisabeth Wenger kommt das Geld nicht zugute. Im Gegenteil, schon im Grundschulalter muss sie für ihre Pflegemutter in der Nachbarschaft arbeiten.
Also es waren dann drei Nachbarn, denen ich helfen musste. Und der eine war ein Schweinebauer. Und er hat jeden Tag Kartoffeln gekocht für die Schweine und Haferflocken. Und diese gekochten Kartoffeln, das war für mich, das war Essen. Und ich habe die tagtäglich habe ich das geklaut. Ich glaube, die wussten, dass ich da klaue, aber die haben nie was gesagt.
Doch sie schweigen auch zu den Misshandlungen, die Elisabeth widerfahren. Statt Liebe gibt es zu Hause vor allem Schimpfe und Schläge. Das ganze Dorf weiß Bescheid, doch niemand meldet die fürchterlichen Zustände.
Weil ich war ja rechtlos. Pflegekinder und Verdingkinder hatten keine Rechte. Wir haben einfach eine Vereinigung gemacht, damit sich mal die Verdingkinder melden können und damit man sich trifft. Und ich habe dann mit Bedauern eigentlich festgestellt, also die sind immer noch in ihrem Trauma gefangen. Die können gar nicht verzeihen, die können gar nicht nach vorne schauen, sie können nicht loslassen.
Insgesamt hat sie drei Hunde. Dazu ein paar Hühner, die zu alt sind, um noch Eier zu legen. Früher gab es auf ihrem Hof in Palaniedra auch noch Schafe, Schweine, Kaninchen und jede Menge Katzen.
Das war ein alter Stall, halb am halb verfallen. Und wir haben das in Eigenarbeit, haben wir das umgebaut, richtig. Also die erste Dame, die uns begrüßte, war unsere Nachbarin. Das war die über 80-jährige Bina. Sie war dann jeden Tag bei mir zum Kaffee, hat mir die Sprache beigebracht, obwohl sie kein Wort Deutsch sprach, aber sie sprach ein feines Italienisch.
Die alte Dame erzählt Elisabeth Wenger ihre Lebensgeschichte und auch die des Vaters, Emilio. Sein Schicksal erinnert Elisabeth Wenger an ihre eigene Kindheit. Emilio musste seine Tessiner Familie schon als Sechsjähriger verlassen und wurde für ein halbes Jahr nach Turin geschickt, um als Spazzacamino, als Kaminfeger, Geld zu verdienen. Eine übliche Praxis im 19. Jahrhundert.
Wobei eine Familie überleben kann den Winter, das hing wirklich davon ab, wie viele Kinder am Tisch saßen. Wenn ein oder zwei Kinder weg waren, war das schon eine Riesenentlastung. Da gab es ja auch noch diese 20 Franken oder 30 Franken, die dann die Eltern bekamen.
Denn die Jungen gingen nicht auf eigene Faust. Sie wurden italienischen Kaminfegern mitgegeben, für die sie je nach Vertrag 3, 6 oder sogar 8 Monate lang arbeiten mussten.
Es ist egal, ob Verdingkinder oder Kaminfegerkinder. Die soziale Stufe war die letzte Stufe, der Abschaum. Aber im Gegensatz zu den Verdingkindern sind die Spazzacaminis niemals mit ihren Eltern böse gewesen. Sie waren irgendwie stolz, dass sie für ihre Familien etwas tun konnten, einen Beitrag leisten, um diesen Hunger aus der Welt zu schaffen. Und diese Kinder, wenn diese Kinder nicht gewesen wären, sähe der heutige Kanton Tessin sicherlich anders aus. Aus meiner Sicht ist es ein wertvoller Beitrag, was diese Kinder geleistet haben. Und die Ehre und der Wert soll ihnen zurückgegeben werden.
Das Tessin ist eine Region, in der Armut, Kinderarbeit und Auswanderung zu den Familiengeschichten gehören. Nur noch wenige können über dieses alte Tessin reden, das bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs als Armenhaus der Schweiz galt. Es war die Zeit der Misere und der Mühsal. Tausende Tessiner zog es aus ihrer Heimat fort, in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Noch immer steckt den Menschen die Angst in den Knochen, von den Deutschschweizern nicht ernst genommen oder einfach vergessen zu werden. Dabei hat der Kanton dank Tourismus und Banken heute einen hohen Lebensstandard. Die meisten Touristen sind Deutschschweizer und führen sich, nach Ansicht vieler Tessiner, auf wie Kolonialherren, begnügen sich mit rudimentären Italienischkenntnissen, sprechen stattdessen Deutsch, kaufen Häuser in den schönsten Lagen und machen es einheimischen Familien damit schwer, Wohneigentum zu erwerben. Einst war Auswandern die einzige Rettung. Heute wollen die Tessiner bleiben. Und nicht nur sie. Auch Deutschschweizer und Italiener zieht es her. Noch allerdings müssen sie dafür viel Zeit und große Geduld aufwenden, lange Wege in Kauf nehmen, sei es über- oder auch unterirdisch, durch den Gotthard-Straßentunnel. Staus auf den Straßen, Verspätungen auf der Schiene. Wenn es um die Verkehrspolitik der Schweiz geht, möchte auch der Tessiner Kantonsrat mitreden. Das Unbehagen aber ist groß, von der Regierung in Bern nicht wahrgenommen, nicht als gleichberechtigter Partner anerkannt zu werden. Eine Urangst, deren Gründe weit zurückliegen. Denn das Tessin wurde von der Restschweiz erst spät als gleichwertiger Kanton anerkannt. Erst im Jahr 1803, nach einer blutigen Rebellion. Davor galten die Tessiner als Untertanen der nördlichen Urkantone. Und noch kennen die Tessiner das Gefühl des Vernachlässigtseins. Noch heute heißt es: Für die in Bern sind wir ja eh keine richtigen Schweizer. Deswegen schickt der Kantonsrat inzwischen einen Gesandten nach Bern. Sein Auftrag: Lobbyarbeit für das Tessin.
Ein Kiosk, zwei Ticketautomaten. Der Bahnhof von Bellinzona um 9:30 am Morgen. Nicht mehr viel los. Die Pendler fahren früher zur Arbeit. Noch 2 Minuten, bis der Intercity Richtung Basel einfährt. Ein junger Mann in Anzug und Krawatte tritt ungeduldig von einem Bein aufs andere.
Ich versuche meistens nicht zu viel Zeit zu verlieren und komme dann so auf die letzten 30, 40 Sekunden. Also habe ich den Eindruck, ich sitze hier rum.
Der Mann heißt Jörg De Bernardi. Und so deutsch-italienisch wie sein Name ist auch seine Biografie.
Ich bin geboren in Basel noch und dann aufgewachsen. Also alle meine Kindheitserinnerungen sind in Tessin. Ich bin seit ich 3,5 Jahre alt bin im Tessin.
Jörg De Bernardi fährt nicht zum Spaß von Bellinzona bis Bern. Es ist sein Job. Als Gesandter des Tessiner Regierungsrates soll er in der Hauptstadt Bern, im Bundesbern, wie die Schweizer sagen, Lobbyarbeit für den Kanton südlich der Alpen machen.
Hin und zurück 1 bis 2 Mal in der Woche. Auch schon vorgekommen, dass ich 3-mal hin und her fahre, aber das ist dann doch etwas viel. Es sind doch immerhin 4 Stunden Zugfahrt in eine Richtung, das macht dann 8 Stunden. Aber im Zug arbeite ich am besten, besser als im Büro. Man hat dann ein Ziel, man weiß, ich komme in 1 Stunde in Luzern an und bis dann möchte ich das und das erledigt haben, da hat man viel. Man setzt sich unter höheren Druck, als das im Büro der Fall ist. Ja, da kommt er.
Der Zug fährt ein. Jörg De Bernardi öffnet mit Schwung die Tür. Ein Kopfnicken Richtung Schaffner. Man kennt sich bereits.
Es gibt dann weiter vorne gibt es ein Business-Abteil, wo ich sehr in Ruhe arbeiten kann. Die Forderung, eine solche Stelle zu schaffen, kam auch sehr stark von den Parlamentariern, Tessiner Parlamentariern. Und in dem Sinne sind das jene Leute, die vielleicht am stärksten gespürt haben, dass es jemand braucht in Bern, ja, der Kaffee trinken geht, der auf den Straßen rumläuft und so in den Gängen herumhängt. Man hat dann beschlossen, diese Stelle so zu schaffen, dass das eher jemand ist, der im Hintergrund arbeitet, also nicht jemand, der vielleicht ein altgedienter Regierungsrat, eine Größe der Politikwelt, ja, die man dann nach Bern schickt und die öffentlichkeitswirksam auf den Tisch hauen kann, sondern mehr jemand, der unterstützend die politischen Prozesse begleiten kann. Es ist ja so, dass der Tessin, der Kanton, immer stärker geprägt wird, in seiner Entscheidungsfreiheit eingeengt durch Beschlüsse aus Bern. Einfach weil die Schweiz zusammenwächst, einfach weil die politisch relevanten Räume nicht mehr immer größer werden, ja, und heute ist vieles kantonsübergreifend beschlossen werden muss.
Zum Beispiel Infrastrukturmaßnahmen. Die Schweiz ist ein Transitland für den Schwerverkehr. Das Tessin Teil der Nord-Süd-Achse mitten durch Europa. Das bedeutet viel Verkehr, Staus, Lastwagenkolonnen. Brasilianischer Orangensaft wird vom Hafen in Genua nach Basel oder Freiburg im Breisgau transportiert, quer durch das Tessin. Doch obwohl sie an einer der wichtigsten Handelsrouten Europas leben, fühlen sich die Tessiner meist nicht im Zentrum, sondern am Rande des Geschehens. Immer höher hinauf kämpft sich die Lokomotive. Die Motoren wummern und Jörg de Bernardi haut in die Tasten. Gleich kommt der Tunnel, der lange, der Tunnel durch den Gotthard. Dann ist Schluss mit Internetempfang. Jörg de Bernardi will vorher noch einen Bericht versenden. Thema ist die Totalsanierung des Gotthard-Straßentunnels, die in einigen Jahren nötig wird. Während der Bauarbeiten will das Verkehrsdepartement in Bern den Tunnel über mehrere Jahre schließen.
Die Idee, der Vorschlag, der auf dem Tisch liegt, ist so, dass man den Schwerverkehr auf Schiene verlagern würde.
Die hochgezogenen Augenbrauen verraten, dass Jörg de Bernardi damit nicht einverstanden ist. Denn die Container, die heute auf Lkw transportiert werden, müssten vor dem Tunnel auf Züge verladen werden. Dafür braucht man spezielle Verladestationen, die erst noch gebaut werden müssten.
Der Tessiner Regierungsrat hat gesagt, es geht nicht, dass der Tessin abgeschnitten wird. Und er sagt, die Kosten der Begleitmaßnahmen, die vorgeschlagen sind, dieses für Ladestationen von Lastwagen und Autos, die sind so hoch, es kostet bis zu 1 Milliarde für diese 3 Jahre. Und das sind Kosten. Nach 3 Jahren hat man nichts mehr für diese Milliarde.
Deshalb verlangt der Tessiner Regierungsrat, dass Bern mit diesem Geld keine Verladestationen baut, sondern eine zweite Tunnelröhre.
Der Bau eines zweiten Tunnels kostet unsere Berechnung gemäß 1,6 Milliarden, das ist die Größenordnung. Und das ist eine Investition auf Jahrzehnte. Man ist etwas ausgeschlossen, man ist nicht so wie die braven Deutschschweizer, das Land da, ja, die Herren des Landes. Und wenn man trotzdem irgendwie die Würde behalten möchte, dann ironisiert man sich selbst.
Der Humor der Tessiner wird in der Deutschschweiz nicht immer verstanden. Denn wenn sich die Tessiner im Spaß selbst klein machen, dann hoffen sie auf Widerspruch ihres Gegenübers. Die Deutschschweizer nehmen sie jedoch ernst und halten sie oft genug wirklich für so chaotisch oder trottelig, wie sie sich darstellen. Aber auch von den Italienern fühlen sich die Tessiner unverstanden, obwohl die gemeinsame Sprache eigentlich verbindet.
Dieser Bezug zu Italien, ich finde das eine spannende Frage, weil Mailand ist schon sehr südlich, ja, für Empfinden vieler Tessiner. Man fühlt sich wirklich als Tessiner. Man ist wirklich dann in diesem kleinen Raum zwischen Mailand und Deutschen Schweiz. Und beides ist Ausland.
Draußen wird es schwarz. Der Zug saust in den Tunnel. 15 Kilometer ist er lang. In seinem Inneren liegt die Kantonsgrenze. In 10 Minuten wird Jörg de Bernardi auf der anderen Seite wieder herauskommen. Im Kanton Uri, im gefühlten Ausland.
Eigentlich teilen Tessiner und Italiener das gleiche Schicksal. Eigentlich blicken beide auf eine lange Tradition der Auswanderung zurück. Auch die Italiener sind seit Generationen dazu bereit, ihr Land zu verlassen, um sich eine neue Existenz aufzubauen. Heute entscheiden sich viele Norditaliener für die kleine Lösung. Sie pendeln, Tag für Tag. 50.000 Grenzgänger sind es mittlerweile, die in Italien wohnen und im Tessin arbeiten. Sie verlangen nicht viel, geben sich mit geringen Löhnen zufrieden und werden als Konkurrenten auf dem Tessiner Arbeitsmarkt zunehmend angefeindet.
128 Bewerbungen hat Sonja verschickt, bevor sie aus Lugano eine Zusage erhielt.
Ich bin gerne in Lugano. Auch wenn ich nicht arbeite, komme ich manchmal her. Die Stadt ist hübsch und nicht so chaotisch wie viele andere Städte.
Giuseppe ist Neapolitaner und wegen Sonja in den Norden gezogen. Seit 8 Monaten wohnen die beiden zusammen.
Er ist nicht wegen des Jobs gekommen, sondern aus Liebe.
Sonja rechnet ihm das hoch an. Für ihn sei die Mentalität der Tessiner fremder als für sie, die im Grenzgebiet aufgewachsen ist.
Certe differenze ci sono, chiaramente.
Es gibt Unterschiede, das ist einfach so. Ihm fehlt hier die Herzlichkeit und Wärme der Menschen in Süditalien. Die Tessiner nennt er unterkühlt. Sie sind reservierter, als er es gewohnt ist. Es ist sein erster Job in der Schweiz, wie für mich auch. Wir hoffen aber, dauerhaft in der Schweiz arbeiten zu können, weil wir so ein Einkommen haben, von dem wir gut leben können. Für italienische Verhältnisse ist es sogar hoch.
Sowohl Sonja als auch ihr Freund verdienen im Tessin das Doppelte von dem, was sie in vergleichbarer Anstellung in Italien bekämen. Und die Lebenshaltungskosten sind auf der italienischen Seite der Grenze deutlich niedriger als auf der schweizerischen. Giuseppes Vollzeitstelle als stellvertretender Supermarktleiter ist für das schweizerische Gehaltsniveau unterbezahlt. Lohndumping nennen das viele Tessiner und ärgern sich über die italienischen Grenzgänger. Sonja nickt betrübt.
Wir Grenzgänger werden als lästig empfunden, als Klotz am Bein. Dabei kommen wir seit Jahrzehnten in die Schweiz zum Arbeiten und tragen dazu bei, dass die Wirtschaft hier wächst. Seitdem die Finanzkrise Italien fest im Griff hat, ist die Zahl der italienischen Grenzgänger zwar gestiegen, aber der Schweiz geht es doch gut. Und trotzdem werden wir nicht akzeptiert.
Ma comunque la Svizzera ha sempre vissuto bene con i frontalieri, anche se in realtà possiamo dire che non siamo sempre stati ben visti.
Stattdessen wird politisch Stimmung gemacht gegen die italienischen Arbeitskräfte. Die Lega Ticinese, eine auf das Tessin beschränkte Partei mit viel Zulauf, fordert einen Einstellungsstopp für Italiener, die ihren Wohnsitz nicht in der Schweiz haben. Auf Plakaten werden die Italiener als Ratten dargestellt, die den Tessinern ihre Arbeitsplätze wegnehmen.
Quanti Ticinesi ci sono che abbiano genitori e nonni?
Wie viele Tessiner gibt es eigentlich, deren Eltern und Großeltern im Tessin geboren wurden? Die kann man doch an den Fingern einer Hand abzählen. Die Tessiner waren früher in der gleichen Situation wie wir heute. Sie mussten ins Ausland gehen, um Arbeit zu finden.
Das waren Gesichter Europas mit Reportagen von Kirstin Hausen. Am Mikrofon war Katrin Michaelsen.